Stellt euch einfach vor, dass ihr genauso wie ihr einen Investor-Pitch braucht, auch einen Medien-Pitch braucht. Ihr müsst ein klares Verständnis davon haben, wie ihr euch präsentiert nach außen.
Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Buzzi.
Moin Oliver, wie geht's uns denn heute?
Moin Andrea, gut geht's uns.
Oliver, ich freue mich total auf diese neue Folge Podcast mit dir. Wir beide haben jetzt wirklich mal so ein One-to-One und haben uns wieder PR-Aktivitäten von interessanten E-Health-Startups vorgenommen. 7 Stück an der Zahl sind das dieses Mal. Und wir machen wieder das Gleiche wie letztes Mal auch in unserer PR-Audit-Folge, dass wir genau hinschauen, was macht das Unternehmen richtig und wo liegt noch Potenzial. Wie haben wir uns denn zu den 7 Unternehmen entschlossen, Oliver?
Ja, ich finde auch, das war mal wieder überfällig, dass wir beide miteinander sprechen. Ganz klare Kriterien, die wir da angelegt haben. Erstens, es ist subjektiv. Es basiert auf unserem auf unserem Wissen und Einschätzung. Nein, aber das Entscheidende ist, wir haben Unternehmen ausgegraben, ausgebuddelt, wie man im Norden sagt, die wir inhaltlich spannend finden und die tolle Ideen haben, einen tollen Beitrag dazu leisten können, unser Gesundheitssystem besser zu machen und die noch so ein bisschen unterm Radar fliegen.
So. Damit auch alle wissen, was in den nächsten Minuten hier besprochen wird, mache ich schon mal so einen kleinen Cliffhanger und nenne jetzt einfach mal alle Startups, die wir uns PR-technisch angeguckt haben. Und zwar ist es Azuma Healthtech GmbH, Hemato, Tediro, Omnicell, Exploris Health AG, die Clinomic Group und Elea Health.
Ganz genau.
Ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit Azuma Healthtech GmbH an. Ich mache das immer so, ich sag mal ganz kurz, wie die sich selber beschreiben, was auch deren Produktversprechen ist und erzähle ein bisschen was über das Unternehmen. Azuma Healthtech ist ein Münchner Startup, das 2022 gegründet wurde, also noch ganz jung. Und das Unternehmen entwickelt und betreibt sichere Cloud-Module, die speziell auf die Anforderungen von digitalen Gesundheitsdienstleistern zugeschnitten sind. Oliver, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als ich mir die Website angeguckt habe, ich halte mich ja eigentlich für relativ kompetent im Bereich Digital Health, mir ist zu Anfang nicht ganz klar geworden, was die eigentlich anbieten und wie die sich nach außen aufstellen. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Es war doch alles so ein bisschen Meta-Ebene, auch im Wording.
Das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Es ist in der Tat nicht ganz leicht zu verstehen, was sie jetzt genau machen. Es fehlt so ein bisschen das Greifbare und vor allen Dingen vielleicht auch ein bisschen die klaren Beispiele. Ist vielleicht auch dem jungen Unternehmen noch geschuldet, die vielleicht noch nicht so viele Credentials irgendwie haben, die sie dort irgendwie anführen können.
Ja, also ich habe mir tatsächlich auch mal den Spaß gemacht und habe die KI gefragt, wie sie denn die Außendarstellung von Azuma findet, weil ich habe echt nur gedacht, was machen die eigentlich genau? Und da war das, die Bewertung eigentlich relativ gut. Also sehr klare, verständliche Sprache und scheinbar von der Zielgruppe auch zu verstehen, sagt auf jeden Fall Perplexity. Ich würde aber als kleine Hausaufgabe für das Unternehmen und die Gründer nochmal mit reingeben, zu kurze Sätze und zu abstrakte Beschreibung von dem, was sie machen, führt, glaube ich, nicht gerade dazu, dass man sofort versteht, what's in for me.
Genau, und es geht auch nicht nur um potenzielle Kunden oder andere Stakeholder, sondern auch um Medien, um Journalisten, die jetzt auf Azuma Health Website noch kein wirkliches Informationsangebot finden. Ist letztendlich auch wieder eine vertane Chance, da man dort selber sein Messaging unterbringen kann und vor allen Dingen auch ganz klar sagen kann, liebe Journalisten, hier ist eine Beschreibung unseres Unternehmens und unseres Services, die ihr auch so übernehmen dürft.
Mhm. Ich habe mal ein Beispiel für dich. Auf der Website steht als Überschrift Zero Trust für Digital Health. Als ich das gelesen habe, dachte ich so, wie jetzt? Ist das das Gegenteil von Trust?
Wenn man die Headline isoliert liest, mag es sicherlich irgendwie ein Stolperstein sein oder irgendwie auch für Irritation sorgen. Wenn man es natürlich dann wie weiterliest, erklärt es sich recht schnell und sehr klar, dass es sich um einen Sicherheitsstandard handelt. Aber wie gesagt, vielleicht als Headline auf einer Website vielleicht nicht ganz so gut geeignet.
Also ich finde ja deren Ansatz und deren Geschäftsmodell super zukunftsorientiert. Also das, was die tatsächlich anbieten, also ein zentrales Login auf alle Anwendungen für Ärzte und auch die Anbindung an die Gesundheits-ID und die Integration in die Telematik-Infrastruktur 2.0. Also kann ich schon verstehen, dass das wirklich ein interessantes Geschäftsmodell ist und dass da auch wirklich noch was draus wird. Ich würde mir jetzt für die Zukunft einfach auch wünschen, dass wir bald mal Anwendungscases oder so Fallbeispiele finden auf der Website, damit das von dieser Abstraktheit in eine tatsächliche, ne, wie hat der Kunde von Azuma dann tatsächlich von der Technologie profitiert? Und ich sage auch immer, der Content muss das Haus verlassen. Die haben ja tollen Content auf ihrer Website schon, aber wenn man mal schaut, was die Verbreitung angeht, findet das alles auf der Website statt. Was ja im Umkehrschluss bedeutet, man muss das Unternehmen und den Namen kennen, um überhaupt auf die aufmerksam zu werden.
Das ist natürlich auch der Grund, warum wir das Unternehmen ausgewählt haben. Die sind wirklich in zukunftsweisenden Geschichten dabei. Auch nochmal Stichwort Gesundheits-ID, was auch noch nicht komplett irgendwie ausdiskutiert ist. Wir werden die auf jeden Fall im Blick behalten.
Okay. Schauen wir uns das nächste Startup an, Hemateo. Da hatte ich so einen kleinen Throwback in meine Vergangenheit, weil da geht es tatsächlich um die Diagnostik von Blutkrebserkrankungen. Und Hörer von diesem Podcast wissen das ja, glaube ich, dass ich viele Jahre meiner Krankenschwesterzeit tatsächlich in der Knochenmarktransplantation gearbeitet habe. Und Hemateo ist ein Münchner Deep-Tech-KI-Unternehmen, das eine Software zur Unterstützung der klinischen Diagnostik, insbesondere für Blutkrebserkrankungen und Immunerkrankungen, entwickelt. Also die Analyse hat ja bisher quasi manuell stattgefunden. Da haben tatsächlich Labormenschen gesessen und die Blutkörperchen gezählt, um es mal ganz vereinfacht darzustellen. Und ich kann mir vorstellen, dass das in der Diagnostik natürlich wirklich so ein Meilenstein ist, dass jetzt KI-basiert auch viel, viel schneller Diagnosen gefällt werden können, weil gerade bei akuten Leukämien zum Beispiel zählt ja auch jeder Tag. Deren Claim finde ich ganz lustig, ihr Blut zum Sprechen bringen.
Der gefällt mir auch sehr gut. Also ich finde, der Claim ist wirklich gelungen und ich finde es wirklich auch ein schönes Anwendungsbeispiel, wie man mit KI jetzt sinnhaft in der Diagnostik weitergearbeitet werden kann. Und das ist ja noch logischerweise auch relativ neu und braucht natürlich auch noch weitere Aufmerksamkeit, Verständnis und Erklärung draußen. Aber ich finde, mit dem Claim haben sie definitiv einen Volltreffer gelandet. Ich wiederhole ihn nochmal, ihr Blut zum Sprechen bringen. Ich finde, das kann man sich unglaublich gut merken, denn das, was sie machen, ist ja hochmedizinisch, hochwissenschaftlich und durchaus komplex und auch nicht für jeden sofort zu verstehen.
Wie bewertest du deren Außendarstellung, Oliver?
Ich finde grundsätzlich, dass sie schon einiges richtig machen und einiges gut machen. Es gibt auch schon sowas wie Informationsangebote durch Pressemitteilungen an Medien. Die lassen sich auf der Website auch wiederfinden. Insgesamt kann man natürlich die Kommunikation noch intensivieren. Und auch hier ist es so, Beispiele bzw. Cases und Anwendungsbeispiele sind hier ehrlich gesagt eine gelungene Quelle, um der Außenwelt zu zeigen, was man eigentlich kann und was es nachher auch in der Realität und in der Praxis bedeutet.
Ich finde auch, dass das Unternehmen noch stärker betonen sollte, mit welchen Kliniken und Krankenhäusern und Laboren die schon zusammenarbeiten, um auch noch ein bisschen den Trust zu erhöhen. Und natürlich auch auf Reputationsmedien nochmal setzen. Ist ja auch relativ viel Geld geflossen. Die haben ja viel Seed-Finanzierung bekommen. Und ich glaube, dass das Thema auch mediengängig ist, weil das Thema Leukämie und Blutkrebserkrankung ist ja auch bekannt, also beziehungsweise hat ein hohes emotionales Potenzial.
Aber was wirklich schön zu sehen ist, dass grundsätzlich der Wert von Kommunikation verstanden wurde und die ersten Schritte gemacht sind. Und in Richtung Hemateo können wir nur ermutigen, macht weiter so, kommuniziert weiter, ihr werdet davon profitieren.
Sag mal, Oliver, ist dir eigentlich aufgefallen, dass bei den beiden Unternehmen, die wir jetzt gerade besprochen haben, es nur männliche Gründer gibt?
Ist mir natürlich aufgefallen und ist nicht selten in der Branche, aber muss ja nicht so bleiben und soll ja auch nicht automatisch ein Standard sein.
Das wird aber sich auch wie so ein roter Faden jetzt leider durch unseren Podcast ziehen, muss ich sagen. Kündige ich jetzt schon mal an.
Ja, mit doch zumindest einigen kleinen positiven Ausnahmen. Und dazu kommen wir, glaube ich, als nächstes.
Wir haben jetzt das Unternehmen Tediro. Tediro steht für Therapie- und Diagnoseroboter, ist ein mehrfach ausgezeichnetes Tech-Startup, was 2020 als Spin-off des thüringischen Unternehmens Metra Labs gegründet wurde. Und das Unternehmen hat den weltweit ersten mobilen Roboter für Gangtraining entwickelt. Und ich sage dir, ich habe mir sofort die Website angeguckt, als du mir den Namen gesagt hast und gedacht, wenn die kein Video auf ihrer Website haben, dann bin ich wirklich traurig. Und was war? Sie haben ein ganz tolles Video und was das Unternehmen, finde ich, ganz toll in der Außendarstellung macht, Sie haben sehr viel Material, was man auch runterladen kann. Fotos, Logos, dieses wunderbare Video ist auch sehr positiv dargestellt. Also das fand ich irgendwie absolut überzeugend. Und wir wissen ja in der PR, dass sobald man Produkte zeigen kann, ja, es ist natürlich bei Hema.to jetzt nicht so einfach, aber in diesem Fall kann man ja wirklich auch Menschen zeigen, die profitieren von Digitalisierung in der Medizin. Und das interessiert auch TV-Redaktionen.
Definitiv. Das ist ein dankbares Thema. Wir haben ja natürlich hier bewusst nochmal ein Unternehmen ausgewählt, was im Vergleich zu den bisher genannten was völlig anderes macht. Ein starkes visuelles Thema ist natürlich ein TV-Thema, ist aber auch für soziale Medien und so weiter und so fort. Und wenn man auf die Website geht und sich eines der Bewegtbilder dort irgendwie anschaut, versteht man auch sofort, worum es geht. Und man versteht auch sofort irgendwie den Nutzen. Und ich finde, das ist eine tolle Chance für Kommunikation. Und wie gesagt, damit starten sie auch schon. Aber da kann auch noch einiges mehr passieren.
Ja, auch finde ich im B2C-Bereich. Ne? Also tatsächlich auch PatientInnen informieren über solche modernen Anwendungen, die man ja auch zu Hause weiterführen kann oder auch in Krankenhäusern damit schon in Berührung kommt oder in Reha-Einrichtungen. Und das finde ich schon richtig cool. Also Kompliment auch an die Gründerin und ihren Co-Gründer.
Genau, Anke Malfahrt und Dr. Christian Steinitzke. Genau, das sind die beiden. Vielleicht noch ein Aspekt, du sagtest, dass es auch ein Consumer-Thema sei. Wir setzen uns ja auch hier für mündige Patienten ein und warum auch nicht mal den Druck von der Straße in Anführungsstrichen erhöhen und durchaus auch mal gut informierte Patienten zu haben, die auch in entsprechenden Einrichtungen fragen, warum gibt es nicht hier auch so einen Roboter und ist das nicht vielleicht mal eine Geschichte, wo man einen Förderantrag oder sonstiges stellen kann. Also ich glaube schon, dass das durchaus zielführend sein kann.
Und ich glaube auch, das ist das Mindset gegenüber Robotik in der Medizin und Pflege auch verbessert, weil also jeder, der jetzt neugierig geworden ist, schaut einfach mal auf die Website von Tedero. Die Anwendung ist denkbar einfach, aber unglaublich überzeugend und die Berührung mit Robotik ist sehr wenig technisch.
Absolut. Ich würde da ehrlich gesagt mal die steile These wagen. Jeder, der mal mit Robotik eine positive Erfahrung gemacht hat, auch im medizinischen Kontext, ist sofort irgendwie begeistert und wird automatisch zum Ambassador.
So, jetzt kommt die Cleanomic Group. Ich erkläre dir mal kurz, was die machen. Also das, was man auf der Website und in der Außendarstellung versteht. Die Cleanomic Group ist ein Medizintechnik-Startup. Die kommen aus Aachen und das Unternehmen entwickelt innovative technologische Lösungen in der Intensivstation oder beziehungsweise am Intensivbett. Finde ich ganz erstaunlich. 2023 hat das Startup 16 Millionen Euro Funding bekommen. Der Claim Intensivmedizin neu gedacht.
Ganz genau. Und eigentlich müsste es doch bei dir klingeln, Andrea. Dr. Arne Peine war doch bei dir schon mal hier im Podcast
zu Gast
mit Mona.
Genau. Er hat Mona mitgebracht. Ich habe auch gefragt, ob Mona bald noch Geschwisterchen oder was auch immer bekommt. Also hört alle noch mal gerne rein, wo Arne wirklich ganz ausführlich über sein Startup berichtet hat. Aber wir wollen ja hier gerade schauen, wie steht das Unternehmen auch in der Außendarstellung gerade da und gibt es noch Potenzial?
Potenzial gibt es definitiv, weil zu Mona und sonstigen Aktivitäten gibt es bislang keine proaktiv veröffentlichten Pressemitteilungen oder irgendwie Informationsangebote für Journalisten. Das finden wir schade, weil...
Aber was ich total interessant fand, das mediale Interesse ist ja da. Also irgendwie kommen ja die Medien da drauf. Es gibt nämlich mehrere Berichterstattungen in sogenannten Tier-1-Medien, wie wir sie nennen, also FAZ, Handelsblatt und T3N. Natürlich Startup-Medien und auch relevante Fachmedien wie KMA. Also entweder wir haben das irgendwie nicht gesehen, was da für Pressemitteilungen rausgegangen sind, oder es gibt mediales Interesse und es geht jetzt im nächsten Schritt darum, das strategisch auch aufzubauen, die PR-Arbeit und wirklich die Themen zu setzen und sich nicht zum Spielball der Medien und eventuellen Medienanfragen zu machen.
Vielleicht hat ja auch der Podcast gewirkt.
Ja, das kann auch sein. Genau so war's. So. Und jetzt kommen wir zur Explorers Health AG. Ein Schweizer Unternehmen.
Ja.
Da bist du zu Hause, ne, ach, Oliver?
Ich freu mich mal über Schweizer Unternehmen, auf jeden Fall.
Stehen ja auch so ein bisschen für bessere medizinische Versorgung, ne? Finde ich so, die Schweiz. Also ja. Früher im medizinischen Kontext sind alle Ärzte und Krankenschwestern in die Schweiz gegangen.
Ja, vollkommen richtig. Ich kenne auch einige Deutsche, die dort eben als Pflegekräfte irgendwie arbeiten. Und was man den Schweizer im positiven Sinne immer nachsagen kann, ist, alles, was sie machen, hat Hand und Fuß und ist sehr durchdacht. Und das finde ich in unserem Bereich schon eine tolle Qualität.
Ja, deren Claim ist auch Simplify Health. eHealth, passt ja schon mal, ist ein Unternehmen, was sich auf die Entwicklung von KI-basierten Diagnostik- und Therapielösungen spezialisiert hat. Wird natürlich künstliche Intelligenz eingesetzt, um personalisierte, zuverlässige und präzise medizinische Lösungen bereitzustellen. Zielgruppe sind sowohl Privatpersonen als auch medizinische Einrichtungen. Und wenn man jetzt sich mal die Website anguckt, also es geht um kardiologische Betreuung und auch natürlich um Prävention von Herzinfarkten. Das wird wirklich sehr, sehr menschlich kommuniziert und hat natürlich auch eine hohe Dringlichkeit, gerade für Männer, für Frauen natürlich auch, also, ne?
Aber Männer sicherlich noch mal ein bisschen mehr und dann noch mal ab einem gewissen Alter auf jeden Fall, ne?
Ich würde es auch gut finden, wenn da Frauen auf der Website abgebildet sind, weil Frauen sterben häufiger an Herzinfarkt als Männer.
Wirklich? Ist das so?
Ja, weil die Symptome nicht erkannt werden. Also insofern ist es eigentlich noch viel wichtiger.
Okay, also sprich, auch ein Gender Gap in der Medizin und Medizinforschung.
Absolut, oder beziehungsweise einfach auch ein Nichterkennen von klassischen Herzinfarktsymptomen, weil sie bei Frauen halt anders vorkommen. Aber gut, das führt jetzt zu weit. Auf jeden Fall gibt es tatsächlich das Angebot, eine Herzinsuffizienz beziehungsweise auch Herzpatienten zu Hause zu überwachen und ihnen auch ein bisschen Sicherheit zu geben, was natürlich auch, kann ich mir vorstellen, im Privatzahlermarkt, wo sie sich ja auch dran richten, an Privatpersonen auch eine gewisse Bedeutung hat, wo man vielleicht auch Geld für ausgibt.
Das Unternehmen hat tolle Auszeichnungen bekommen, ist auch auf Veranstaltungen und sonstigen irgendwie sichtbar, ist aber sonst insgesamt selber nicht so proaktiv in der Kommunikation. Aber eine wichtige Auszeichnung war zum Beispiel im letzten Jahr der Gewinn des Demea Nova Awards, der zum ersten Mal in 2024 vergeben wurde, was ja toll ist und, ich denke, eigentlich auch ein Sprungbrett für Kommunikation sein kann.
Ja, was würden wir denen empfehlen?
Einfach mehr über das, was sie machen, anwendergerecht und zielgruppengerecht zu sprechen. Sprich, sehr verdeutlichen, was man macht und es vor allen Dingen auch selber herauszugeben beziehungsweise auch selber irgendwie mit Medien zu sprechen und ihnen die Themen vorzustellen und
also
vorzuschlagen.
Also eine Kontrolle über die Kommunikation.
Kontrolle über
bekommen.
Die Kommunikation und die Proaktivität der Kommunikation selbst zu übernehmen. Und fortlaufend dran zu bleiben, ganz klar. Weil ich bin mir sicher, von dem, was man sieht, die haben eine Menge gute Stories.
Ich habe jetzt vor kurzem auch in einem Podcast noch von einem anderen DTX-Hersteller gelernt, dass auch LinkedIn wirklich ein ganz wichtiger Kanal ist inzwischen für die Kommunikation auch in der deutschen Digital Health Community und Commitment zum deutschen Markt bedeutet natürlich auch eine deutsche Kommunikation. Ich glaube, das Unternehmen ist überwiegend auf Englisch unterwegs. Das wäre vielleicht auch nochmal ein ganz interessanter Ansatz, also auch zu zeigen, dass sie hier auf dem deutschen Markt aktiv sind, weil die Strukturen im Gesundheitssystem sind ja doch ganz anders hier als in der Schweiz.
Ja, definitiv. Der Markt tickt hier etwas anders, aber grundsätzlich haben wir ja eine Sprachgemeinschaft. Insofern ist die Kommunikation auf Deutsch ja auch durchaus machbar.
So, vorletzter, Omnicell GmbH. Omnicell ist die deutsche Tochtergesellschaft der 1992 in den USA gegründeten Omnicell Inc. Und das ist ein Anbieter von Automatisierungslösungen für das Medikamentenmanagement. Finde ich ja super spannend und ich mag den Claim. Die autonome Apotheke.
Der hat mich auch abgeholt. Und zwar, wenn man dann noch liest, dass es sich da um Krankenhäuser, Apotheken und Pflegeeinrichtungen handelt, fand ich irgendwie spannend und irgendwie natürlich auch eine ganz interessante Kampfansage an die doch recht etablierte deutsche Apothekenlandschaft.
Ja, muss ja auch erfolgreich sein, weil sonst hätten sie ja hier nicht in den deutschen Markt expandiert. Was ist dir jetzt zu deren Außenkommunikation aufgefallen als PR-Experte?
Also zumindest glauben sie irgendwie an den deutschen Markt, weil sie kommen, wie gesagt, was du ja eben schon sagtest, aus den USA. Was sie noch nicht so richtig machen, ist hier für den deutschen Markt gerecht zu kommunizieren. Und ich glaube, es fehlt hier auch wieder etwas an Beispielen und an Plausibilität, beziehungsweise warum soll man das eigentlich wirklich jetzt mit denen umsetzen in Richtung Automatisierung? Es gibt, wie gesagt, schon so ein bisschen Coverage, aber es ist keine wirklich eigenmotivierte und keine richtig eigengesteuerte Kommunikation. Also da ist noch meines Erachtens einiges an Potenzial drin.
Wie ist es denn mit Erklärung von deren Produkten? Das müsste doch eigentlich auch gut mit Fotos oder sogar Videos zu visualisieren sein.
Ehrlich gesagt ist die Website jetzt eher ein bisschen so eine Stock-Material-Wüste. Es ist nicht so, dass man jetzt anhand der Bildsprache sofort erkennt, worum es geht.
Nö, das könnte auch irgendwie so ein Industrieunternehmen sein, oder?
Ja, es könnte alles sein. Es könnte Industrie, es könnte Labor, es könnte irgendwie auch ein Serverraum oder ich weiß nicht, irgendwas sein. Also es ist vielleicht ein wenig zu generisch und die Kommunikation entlang der Website orientiert sich doch sehr an den Produkten. Vielleicht braucht es doch etwas mehr Erklärung drumherum, wofür das Unternehmen steht und wo jetzt eigentlich wirklich die Benefits liegen. Und wie gesagt, wenn es uns auch schon so ein bisschen schwer fällt, wird es Journalisten nicht anders gehen.
Ja, das ist immer total wichtig, ne, dass man nicht von seiner Kernzielgruppe ausgeht, sondern auch an die Journalisten denkt, wenn man möchte, dass über das Unternehmen berichtet wird. Und das ist ja wie, ne, Empfehlungsmarketing, nur mit viel mehr.
Mit
weil
viel
das
mehr
natürlich Hunderttausende von Leuten lesen, wogegen ja eine Empfehlung von einem Bestandskunden maximal, würde man sagen, 5 oder 10 andere Menschen erreicht. Aber was ich total cool fand, die haben ja einen Millionendeal mit den Sana-Kliniken. Und das wäre natürlich irgendwie auch nochmal PR-seitig, könnte man das noch ein bisschen stärker ausbauen, das Thema. Und vielleicht auch mit einem Best Case mal erklären, was die eigentlich genau machen miteinander.
Ganz genau. Ansinn, das Produkt, die Idee finde ich wirklich charmant und spannend. Und es braucht einfach etwas mehr Commitment und Einlassen auf den deutschen Markt.
Last but not least, Elea Health. 2024 gegründet, blutjung, kommt aber, Oliver, aus unserer Lieblingsstadt, nämlich
Hamburg.
Das Unternehmen entwickelt ein KI-gestütztes Betriebssystem, das darauf abzielt, die Effizienz in der medizinischen Pathologie zu steigern. Arbeitsabläufe automatisieren, Diagnostik beschleunigen und so weiter. Und die richten sich an Kliniken, MVZs und Pathologielabore. Haben gerade ein Seedfunding von 4 Millionen eingesammelt.
Ganz frisch.
Ganz frisch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das letzte Jahr in München oder das vorletzte Jahr, ich weiß gar nicht mehr, Bits and Bridges Health hieß das damals noch. Ich glaube, das heißt jetzt anders. War Pathologie schon ein Riesenthema, weil da wirklich viel mit Technologie und Effizienzsteigerung und auch fortschrittlichen Labortechnologien entwickelt werden kann. Also es hat mich wirklich gewundert, dass da 3 oder 4 Pathologie-Startups am Start waren. Und Elea Health scheint es ja auf jeden Fall so weit geschafft zu haben, dass sie ein Funding bekommen haben. Claim, wie findest du den? Sag mal.
Also wie gesagt, die Investoren scheinen sie überzeugt zu haben. Den Claim, we shape the future of healthcare, der ist mir jetzt etwas zu generisch und zu wenig auf das Produkt. Und da sind wir auch schon, finde ich, bei einem wichtigen Punkt bei Elea Health. Ich finde es kommunikativ oder aus Kommunikationssicht unglaublich spannend. Es ist sehr komplex, es ist sehr kompliziert, aber sehr, sehr spannend, was sie machen. Aber es geht darum, es so zu erklären, dass man es irgendwie auch jemandem, der nicht im OP arbeitet, einfach hinterher in einigen Sätzen irgendwie gut erklären kann. Und da ist, glaube ich, noch so ein bisschen was zu tun. Und da ist das Unternehmen, es ist ja auch noch sehr jung. Da besteht aber noch die Chance, wirklich auch das Messaging, wie man da draußen wahrgenommen werden möchte, selbst in die Hand zu nehmen. Und das wäre ehrlich gesagt ein ziemlicher Appell an Dr. Caso und seine Kollegen.
Ja, ich finde Elea Health auch besonders spannend, weil die Technologie, auch wenn sie sich so abstrakt anhört, natürlich sowohl Effizienz enorm steigert anscheinend. Also das Unternehmen sagt selbst 60% beschleunigte Fallbearbeitung. Und insbesondere, wenn man natürlich auch an Akutsituationen, wo es wirklich um Zeit geht, um Minuten und Stunden, zum Beispiel im Rahmen einer OP, wenn man einen Tumor analysieren möchte, um dann zu entscheiden, wie man weiter verfährt, ist das natürlich auch sehr eingängig, das Thema zu erzählen für alle Menschen da draußen, die eine zuverlässige, schnelle und möglichst natürlich erfolgreiche Therapie, chirurgische Eingriffe und so weiter sich wünschen, gerade wenn sie zum Beispiel an Krebs erkrankt sind. Also weiter so, Elea Health. Und ja, damit wären wir schon am Ende. 7 Startups haben wir wirklich jetzt mal einmal durchgesprochen. Alle die sich im Detail noch dafür interessieren oder auch, wenn ihr mal andere Startups vorschlagen möchtet, die wir uns mal genauer angucken wollen, dann schreibt uns einfach auf Spotify, auf LinkedIn oder schreibt uns direkt an anfrage@themedicalnetwork.de. Wir würden uns super freuen und wir werden auf jeden Fall wieder in der Herbstseason ein Startup-Check-up machen aus PR- und Kommunikationssicht. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, Oliver, aber ich habe so einen roten Faden der Don'ts noch bei den 7 untersuchten Unternehmen für mich identifiziert. Also das erste ist, dass wir eigentlich nie, wenn ich mich recht entsinne, einen richtigen Pressekontakt auf der Webseite hatten mit einem vernünftigen Namen und einem sogar vielleicht Menschen oder Gesicht. Das finde ich ist extrem wichtig, gerade wenn wir Reputation aufbauen wollen, wenn wir Vertrauen schaffen wollen. Also ein Info-Ad oder Press-Ad ist, finde ich, zu wenig. Insbesondere, wenn die Unternehmen für sowas ja noch Zeit hätten. Also wir sprechen ja jetzt nicht mehr von einem anonymen Haufen von Menschen, die Technologie bereitstellen, fand ich total wichtig. Das Thema Gender haben wir schon besprochen. Also liebe Female Founder, vielleicht machen wir einfach mal eine Startup-Check von Frauen gegründete E-Health-Unternehmen.
Da sind wir definitiv auch auf Anregungen aus der Community offen und freuen uns darüber. Na, aber noch der zweite rote Faden, der sich durchzieht, ist, dass viel zu wenig die Chance genutzt wird, die eigene Kommunikation zu steuern, in die Hand zu nehmen und genau in die strategisch gewünschte Richtung zu bringen. Und ich glaube, das ist etwas, was extrem wichtig ist. Was aber, glaube ich, diese 7 Startups gezeigt haben, ist, wie unglaublich vielfältig, innovationsstark und wirklich auch qualitativ hochwertig diese Szene ist. Und das hat mir ehrlich gesagt auch bei dieser Auswahl Spaß gemacht, dass es ja nicht nur in eine Richtung geht, sondern in ganz, ganz viele unterschiedliche. Und dass wir so viele Innovationen haben werden, auf die wir uns in der Umsetzung auch noch freuen können. Bis dahin braucht es aber eben eine wichtige Geschichte. Und das ist eben auch immer wieder mein und unser Plädoyer: kommuniziert.
Ich sag ja immer, so als Abschluss jetzt zu unseren Kunden und auch zu jungen Startups, stellt euch einfach vor, dass ihr genauso wie ihr einen Investor-Pitch braucht, auch einen Medien-Pitch braucht. Ihr müsst ein klares Verständnis davon haben, wie ihr euch präsentiert nach außen und das genauso erarbeiten wie eure Investorunterlagen. Das ist viel Arbeit, aber es lohnt sich auf jeden Fall. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bewertet uns gern auf allen Podcast-Plattformen und wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Vorschläge, wen wir uns nochmal genauer angucken sollen. Nicht wahr, Oliver?
Ganz genau, wir sind gespannt. Vielen Dank.
Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.